Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Die Zahl der Menschen, die Nachrichten ganz vermeiden, die wächst. Weltweit sind es schon 38%, die Nachrichten aktiv vermeiden. Und dann gibt es ja noch diejenigen, die das Vertrauen in Sender wie den Deutschlandfunk verloren haben. In die sogenannten Mainstream-Medien. Und das macht unserem Hörer Andreas Blum Sorgen. Den Laden zusammenhalten. Ist das die neue große Herausforderung unserer Zeit für öffentlich-rechtliche Sender wie den Deutschlandfunk? Und wenn ja, wie könnte das klappen? Darum geht's heute bei Nachredaktionsschluss. Ich bin Stefan Beuting und das hier ist eben Andreas Blum aus Wuppertal, der noch etwas genauer erklärt, wo er hier das Problem sieht.
Ja, ich hatte Ihnen geschrieben vor rund 2 Wochen anlässlich eines Interviews der Woche mit Ann-Kathrin Büsker und Stefan Ramsdorf vom Potsdam-Institut, Klimaforscher also. Und ich war mal wieder sehr begeistert von der Art der Interviewführung, von den Informationen, den Fakten, die transportiert wurden.
Eine Studie auch aus unserem Institut hat voriges Jahr gezeigt, dass Europa eben ein besonderer Hotspot von extremer Hitze ist. Die extreme Hitze nimmt hier 3 bis 4 Mal schneller zu als in anderen Regionen auf vergleichbaren Breitengraden. Und das liegt an Veränderungen im Jetstream, die eben wahrscheinlich auch mit der Klimaveränderung zu tun haben. Vor allem eben mit der sehr starken überproportionalen Erwärmung in der Arktis.
Das heißt, wenn wir global von 1,2 Grad Erwärmung sprechen im Moment, dann kann es in Europa tatsächlich mehr sein.
Also in Europa, auch in Deutschland, liegen wir etwa beim Doppelten dieser Erwärmung, weil wir einfach ein Landgebiet sind und die erwärmen sich eben deutlich schneller als die globale Mitteltemperatur.
Und gleichzeitig wurde mir doch klar, dass der Deutschlandfunk so eine Reichweite von 2,11 Millionen Menschen hat, wie ich dann recherchierte, rund 2 Millionen also. Und im ersten Moment schien mir doch, das ist doch sehr schade, diese wirklich hervorragend gemachten Sendungen mit so einer geringen Reichweite zu sehen. Und ich fragte mich, ob da nicht mehr drin ist, ob nicht andere Schichten von Publikum gefunden werden könnten. Und der spontane Vorschlag, den ich unterbreitet hatte in der Mail, war der, dass der Deutschlandfunk doch einfach mehr rausgeht zu den Menschen, zum Publikum, mit Veranstaltungen oder auch gerne zu Schulen geht. Also viel aktiver auf die Menschen zugeht und vielleicht auch noch bei der Gelegenheit deren Themen mitnimmt.
Nochmal auf dieses spezielle Thema Klimawandel. Ich habe den Stefan Ramsdorf an Katrin Büsker fragt gut nach. Er gibt gute Antworten, sagen Sie. Das ist wichtig. Warum, glauben Sie, ist es so zentral, dass diese Sachen so verbreitet werden? Oder was würde passieren, wenn die eben nicht so einen weiten Teilnehmerkreis finden?
Ich sehe, gerade in den letzten Monaten entwickelt sich die Klimadebatte eher sogar schon zu einer ideologischen Debatte. Latif hat es vor einiger Zeit auch angemerkt. Das ist ja inzwischen das Wort Klimaschutz zu etwas geworden, wo sich Leute beginnen, ganz grundsätzlich ideologisch zu begegnen. Und eine solche Sendung oder ähnliche Sendungen helfen selbstverständlich, die Fakten erstmal herauszuarbeiten, sodass man sie zur Kenntnis nehmen kann. Und diese Fakteneinigkeit nimmt, glaube ich, eine ganze Menge von Streitpotenzial. Es ist viel schöner, sich um Lösungen zu kümmern, als sich grundsätzlich schon bei Fakten nicht einig zu sein. Und das gehört einfach zur Basis einer jeglichen funktionierenden demokratischen Gesellschaft, dass Fakteneinigkeit besteht.
Was glauben Sie denn, was passiert, wenn wir es nicht schaffen, die Information, sag ich mal, die Information rund um den menschengemachten Klimawandel so breit zu streuen, uns da einig zu werden? Was wird das denn bedeuten für unsere Demokratie, Ihrer Meinung nach?
Meine These ist ja ausgehend davon, dass der Deutschlandfunk nur eine Hörerschaft von rund 2 Millionen Menschen hat. Es sind ja auch immer dieselben. Und dadurch sind wir in einer Blase, die sich mit sich selbst beschäftigt. Vom Deutschlandfunk kommen Themen an immer dieselben 2 Millionen. Vielleicht bekommen sie auch ein Feedback, aber auch eben nur von diesen 2 Millionen. Und wenn wir hier beginnen, in solchen Blasen weiter zu kommunizieren, dann werden sich unterschiedliche Wahrheiten entwickeln, einfach dadurch, dass nicht einmal mehr die Faktenlage zwischen diesen Blasenwelten, diesen Paralleluniversen ausgetauscht werden können. Und das finde ich bedenklich für all die Themen, die ganz basal für unsere Demokratie sind. Die Faktenlage sollte bei so wichtigen Themen wie einem Klimaschutz, was ja auch gigantische Transformationen und Veränderungen in unserer Gesellschaft auslösen wird und muss, dass die Voraussetzung ist, da überhaupt erfolgreich durch so eine Transformation durchzukommen.
Jetzt sprechen Sie viele Dinge an, Herr Blum. Einmal eine Reichweitenvergrößerung des Deutschlandfunks, hätte, glaube ich, hier niemand was gegen. Dann dieses Thema mit den Blasen. Also wir bekehren eigentlich immer diejenigen, die schon bekehrt sind, auf Deutsch gesagt. Und diese Blasentheorie, kommunikationswissenschaftlich, ich meine mich zu erinnern, dass die nicht ganz unumstritten ist. Aber wir gehen mal davon aus, dass es so etwas gibt oder so, wie Sie das beschreiben, dass es eine Gruppe gibt von gut Informierten, die sich auch immer weiter gut informieren, und eine andere Gruppe, die, wo Sie sagen, die diese Information eigentlich, weiß nicht, die gut wäre, wenn die Information auch diese Gruppe erreicht. Alexander von Streit haben wir dabei und den würde ich gerne fragen, was er davon denkt. Hallo, Herr von Streit.
Hallo, Herr Beuting.
Sie haben damals die Krautreporter gegründet. Sie sind als Journalist auch auf der Forschungsseite unterwegs. Sie haben das Volcker-Institut für digitale Resilienz gegründet und beschäftigen sich ja mit diesen Fragen, wie Information, Demokratie, wie das zusammenhängt und wie wir das halt stärken und welche Rolle Journalismus darin spielt. Was hören Sie, wenn Sie jetzt Herrn Blum zuhören?
Ja, also ich höre auf jeden Fall ganz, ganz viel von dem, was ich fühle und was ich erfahren habe über die vergangenen Jahre oder auch die letzten beiden Jahrzehnte, in denen ich mich sehr, sehr viel mit digitaler Transformation und den Konsequenzen für unsere Gesellschaft und für unser Miteinander beschäftigt habe. Und die Antwort ist natürlich, es gibt nicht eine Antwort und es gibt auch keine leichten Lösungen. Aber der Punkt, dass wir was ändern müssen in der Art, wie wir Journalismus betreiben, das steht für mich außer Frage. Und die Ansätze, die der Herr Blum genannt hat, weisen zumindest in eine Richtung, über die man mal nachdenken muss einfach. Und zwar die Frage, ob wir Journalistinnen nicht mehr raus müssen, wir Medienmarken nicht wieder nahbarer werden oder überhaupt nahbarer werden und mehr Anknüpfungspunkte für Menschen bieten können in der Zukunft, als wir es bisher getan haben. Also auch für Menschen, die sich vielleicht von traditionellen Medienkonsum abgewandt haben oder überhaupt von Medienkonsum in Bezug auf Journalismus.
Was machen Sie denn da für einen Grund aus? Also all das ist nicht ganz neu, aber das ist uns jetzt, wie ich das so mitbekomme, ist diese Entfremdung steigt, diese Gräben werden größer und diese Ansprüche an den Journalismus, ich habe das Gefühl, da geht immer mehr die Erwartung und die Performance auseinander. Können Sie sagen, wann das angefangen hat?
Ja, also das kann man natürlich nicht mit einem Datum beziffern, aber wenn Sie so eine grobe Einschätzung haben wollen, dann würde ich sagen, es hat angefangen mit dem neuen Jahrtausend und mit der Verbreitung der Nutzung des World Wide Webs und anderer digitaler Kanäle. Also diese erste Digitalisierung durch das Internet hat einfach sehr, sehr viel verändert. Auch in journalistischen Angeboten, die ja vorher ganz traditionell in bestimmten Kanälen unterwegs waren. Also gedruckte Zeitung, gedruckte Magazine, Sendungen im Radio und Fernsehen. Kabelfernsehen war noch irgendwann dazugekommen, aber das waren sehr feste Infrastrukturen, die da waren. Und sind wir alle in den digitalen Raum gegangen und haben angefangen, dort zu publizieren. Und das Publizieren dort hat den Journalismus verändert und auch die Geschäftsmodelle verändert. Und wenn man von Digitalisierung spricht, dann könnte man auch sagen, es gab eine zweite Digitalisierungsstufe, die damit begann, dass wir Social Media benutzt haben und dass wir mobile Endgeräte, also vor allem Smartphones, genutzt haben. Also wir, die Medienkonsumenten. Und ab irgendeinem Moment verselbstständigt sich diese Mediennutzung, die darauf stattfindet, und verändert sich eben auch. Nämlich weg von den Medienmarken, was passiert ist, und hin auch zu anderen Angeboten, denn das ist ja das Tolle, die Demokratisierung des Publizierens, die stattgefunden hat. Im Prinzip kann jeder publizieren. Er muss sich nur selber darum kümmern, eventuell ein Publikum zu finden. Und das findet sich eben an manchen Stellen, die nicht mehr von Journalisten bedient werden.
Mhm. Jetzt greife ich nochmal was auf, was Herr Blum gerade sagte. Der sagte so, rausgehen, an die Menschen ran. Ist es vielleicht mal an Sie beide, geht das nur analog auf dem Marktplatz oder in einem Raum oder geht das auch über digitale Medien?
Die Antwort würde ich gerne erstmal Herrn Blum überlassen, weil ich selber sehr gespannt drauf bin, was er dazu sagen würde.
Also ich glaube, es geht auf beiden Wegen. Der Charme von analog echter Begegnung ist, dass man sich tatsächlich physikalisch die Hände schütteln kann, sich kennenlernen kann, sich in die Augen schauen kann. Und das ist eine ganz andere Vertrauensbasis, als das nur per Podcast, per Download als Information zugeführt zu bekommen. Aber selbstverständlich bin ich großer Fan auch von digitalen Mitmachveranstaltungen. Ich liebe diese Sendungen, diese Formate, die sie anbieten, wie Kontrovers beispielsweise. Nur die finden ja dann immer an einem Montag, immer um 10 Uhr statt. Und ich unterstelle, nicht nur mir geht es so, der typische Deutschlandfunkhörer, die Hörerin wird exakt zu dieser Zeit eher bei der Arbeit sein, als denn eine Chance haben, teilnehmen zu können. Natürlich wünsche ich mir, Podcast im Mitmachformat einfach zu ganz anderen Uhrzeiten, von Montagabends um 22 Uhr, würden sie völlig andere Zielgruppen erreichen können.
Mhm. Interessant, dass Sie das so ansprechen, dieses Digital versus Charme, sich tatsächlich physisch zu treffen. Und vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt hier nicht sehen, Alexander von Streit ist in München, Sie, Herr Blum, sind in Wuppertal und nur zwei Leute von uns hier sehen sich quasi physisch und sind in einem Raum, denn Barbara Roth ist auch noch dabei. Barbara, du leitest das Ressort Länder und kümmerst dich auch um die Korrespondenten. Und ich habe mich gefreut, als du gesagt hast, dass du dabei bist, weil das eben in dieser ganz vermittelten Art und Weise, wie wir Radio machen, über Frequenzen, über Online, über digitale Ausspielwege, du eben halt mit den Leuten Kontakt hast, die dann wiederum Kontakt haben zu den Leuten. Ich frage auch dich mal, was hast du gehört, als Herr Blum das hier gerade so erzählt hat, gesagt hat, was ihn hier stört und wie er unseren Auftrag eigentlich sieht als Deutschlandfunk, hier mehr rauszugehen?
Ich habe viele Gedanken, Herr Blum. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Wir müssen viel mehr raus, viel mehr in den Dialog gehen. Ich würde aber gerne, bevor ich auf die Landeskorrespondenten eingehe, Ihr Argument unterstützen, nämlich indem ich mal ganz kurz unseren Staatsvertrag zitiere. Dort heißt es nämlich, eine unserer wichtigsten Aufgaben besteht darin, die Bürgerinnen und Bürger durch möglichst vielfältige, tiefgehende und ausgewogene Informationen zu einer eigenständigen Meinungsbildung zu befähigen. Wurde auch vom Bundesverfassungsgericht so formuliert. Danke für Ihr Lob für das Interview der Woche der Kollegin Büsker. Wir machen wirklich tolle Sendungen. Wir hoffen immer, dass man diese Sendungen zur Kenntnis nimmt. Wir werben für unsere Sendungen, für unsere Inhalte. Wir müssen natürlich unsere Inhalte jenseits des linearen Programms vermarkten. Sie haben die Digitalisierung angesprochen. Wir sind dabei und wir optimieren. Wir haben eine App, die Sie sich jederzeit runterladen können. Das ist die DLF Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel das Interview der Woche von Kollegin Büsker zum Nachhören, wann immer Sie möchten. Und Sie werden auch feststellen, und das ist ja unsere Hoffnung auch in Sachen digitale Verbreitung, dass wenn man in der App mal drin ist, dass man eben auch andere Inhalte findet, die dann auch von Interesse sind. Das ist jetzt das eine, was ich Ihnen antworten wollte. Das andere ist, ja, ich bin für die Landeskorrespondentinnen und Landeskorrespondenten zuständig. Wir haben Kolleginnen und Kollegen in alle 16 Bundesländer. Wir nennen die Kolleginnen und Kollegen immer unsere Augen und unsere Ohren in den Bundesländern. Die sind für uns unterwegs, jenseits der Großstädte, auch in den ländlichen Räumen, um Geschichten zu erzählen, um Stimmungen für uns zu eruieren in den Ländern, die dann wieder zu politischen Entscheidungen führen. Ich war selber Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg und in Bayern. Das sind Kolleginnen, die sehr viel unterwegs sind. Stimmt. das reicht noch nicht. Wir müssen den Dialog mit den Menschen, die uns gerne hören dürfen, ausweiten. Mhm. Da sind wir dabei.
Du hast es selber erzählt, Barbara, du kommst aus so einem Flächenland, ne, Baden-Württemberg. Also wenn man das mal so von Ost nach West, von Süd nach Nord durchmisst, dann ist das natürlich eine ganze Menge, was du da abdecken sollst. Und bei der Audiothek-App, ich finde die gut, wirklich, das ist eine der Apps, die zuverlässig und gut funktioniert und die ich immer wieder nutze. Ist es natürlich doch wieder auch etwas, was dann Menschen nutzen, die den Deutschlandfunk schon kennen, suchen und wieder auffinden wollen, ne? Herr von Streit, sowas hat Sie ja auch vielleicht umgetrieben, als Sie die Krautreporter gegründet haben. Also was für Möglichkeiten hätte Journalismus denn noch, einfach rauszukommen aus diesem Umstand, immer wieder die gleichen Leute zu bespielen, die ihm eh schon folgen?
Ja, also das ist natürlich schwierig, weil wenn man ein journalistisches Angebot macht, dann macht man das ja mit einer gewissen Idee und bildet sich ja ein Publikum und kann sich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen, dass es ein anderes Publikum wird oder ein größeres, also oder ein, dass andere Menschen dann noch Zugang bekommen. Inhaltlich sind da natürlich viele Sachen möglich, aber wenn man es strukturell sieht, finde ich, muss man noch viel früher anfangen. Und zwar ist es die Frage, mit welcher Einstellung, mit welchem Mindset man Journalismus betreibt. Und viele Journalistinnen, gerade wenn sie über 30 sind, sind geprägt von einer Journalismusausbildung oder von einer Journalismuswelt, in der die Sachen halt noch anders funktioniert haben. Und da ist es schon ein bisschen schwierig, sich anders zu positionieren in Gedanken. Und ich glaube, wenn wir anfangen würden, mit einem anderen Mindset Journalismus zu betreiben, ergeben sich viele Sachen von alleine. Und das Mindset, was mich umtreibt, ist, dass ich sage, Journalismus kann nicht mehr nur eine Sendung sein, wie es früher so war, also in gedruckter Form, in Radioform, in Fernsehform, sondern es ist eher ein Dialog mit dem Publikum. Und wenn man das weiterdenkt, dann verändert sich die Rolle von uns Journalistinnen sehr extrem. Und dann verändert sich auch die Art, wie man Journalismus betreibt. Und daraus ergeben sich dann eben auch andere Ansatzpunkte, mit denen man die Aufgabe erfüllen will oder versucht zu erfüllen, die uns als Journalistinnen vorgegeben ist.
Ich finde das nicht uninteressant, was Herr von Streit gerade sagt. Ich möchte vielleicht aber in einem Punkt ergänzen. Wir Journalisten, ich bin die ältere Generation, wir leben ja nicht im luftleeren Raum. Wir erzählen nicht unsere Geschichten, sondern wir erzählen oder versuchen, also auf jeden Fall in dem Ressort Länder, das ich verantworte, in den Ländersendungen, Lebenswirklichkeiten und Lebensalltag abzubilden der Menschen in Deutschland. Ich habe, bevor ich hierher gekommen bin, auch Hörerpost beantwortet. Ich habe auch mit Hörern telefoniert. Ich gebe Ihnen in einem Punkt recht. Wir sind zu wenig in der Fläche unterwegs. Und zwar ich rede jetzt von mir, ich als Ressortleiterin, deren Tag auch nur 24 Stunden hat, bin zu wenig unterwegs draußen in der Fläche. Ich bin allerdings auch jeden Abend in den sozialen Medien, die Kolleginnen und Kollegen, die bei mir arbeiten, in meinem Team arbeiten, auch. Es reicht nicht. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, wir müssen viel mehr in den Dialog gehen. Wir haben zum Beispiel, kennen Sie wahrscheinlich den Politik-Podcast aus dem Hauptstadtstudio. Die Kollegen sind zwischenzeitlich unterwegs draußen. Die haben ein Live-Format entwickelt. Das heißt, die touren durch Deutschland und nehmen diesen Politik-Podcast vor Publikum auf. Je nach Saalgröße sind das bis zu 500 Menschen, die dazuhören. Und nach der Sendung, nach der Aufzeichnung, ist es auch nicht so, dass die Kollegen dann gehen, sondern es besteht dann die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Man redet darüber, wie das Format entsteht, wie die Arbeit eines Journalisten aussieht, was die Leute bewegt. Das sind gute Gespräche, das sind übrigens sehr intensive Gespräche, das können auch sehr anstrengende Gespräche sein. Aber uns geht es vor allem darum, zuzuhören und auf Augenhöhe zu sprechen.
Herr Blum, nochmal vielleicht die Frage gerade zu der Anmerkung von Herrn Streit. Also vielleicht ist es so ein Distributionsproblem, ne? Wir sind da nicht direkt draußen auf dem Marktplatz, aber Herr von Streit hat ja gerade auch diese Frage der Haltung und Ansprache angesprochen. Wie sehen Sie das?
Wenn ich vielleicht auf die Anregung von Frau Rode erstmal eingehen darf. genau das, was Sie da beschreiben, diese Veranstaltung auch vom Politik-Podcast, und natürlich nutze ich die App, wie soll ich denn sonst den Deutschlandfunk in meinen Tag einbauen können? Eine solche Veranstaltung können Sie doch auch als Podcast mit Mitmachmöglichkeiten anbieten. Und mitmachen heißt dann mal eben nicht morgens um 10 wie bei Kontrovers. Da schließen Sie ja strukturell ganze Gruppen aus. Es darf also auch ein Podcast-Format geben mit Mitmachmöglichkeiten zu völlig anderen Uhrzeiten. Man muss halt nur wissen, wann das ist. Und dann kann man doch auch wunderbar mitmachen. Das wird Ihnen schon die Möglichkeit geben, ein ganz anderes Zielpublikum zu erreichen. Oder nicht einzuladen, sondern die Chance zu nutzen, auch Laufkundschaft zu nehmen.
Aber ist denn der Vorteil vom Podcast nicht der, dass ich ihn dann hören kann, wenn ich möchte? Also das ist doch gerade...
Ja, das
tue ich dann hätte ich hinterher. Aber doch nicht so eine... Ah, okay.
Ja, jung und naiv macht das doch auch so. Da weiß ich, wann das ist oder beim nächsten Mal ist. Einer meiner Lieblings-Podcaster, da gibt es 3-stündige Interviews zum Teil. Auch mit Bundespräsidenten, Bundesverfassungspräsidenten, mit Bundestagsabgeordneten, Wissenschaftlern. In einem 3-stündigen Format, an dem man sich beteiligen kann. Das kann der Deutschlandfunk doch auch.
Also Sie meinen, dass man dann vorher eine E-Mail hinschickt und dann mit seiner Frage zum Beispiel da drin ist? Oder dass zum man Beispiel, live in die Aufzeichnung reinschaltet?
Wenn Sie es total modern machen wollen, dann sammeln Sie die Fragen während der Sendung, lassen ChatGPT für Sie arbeiten und Sie haben sogar schon Fragenkategorien, die Sie online in das Gespräch einbringen wollen. Das würde gehen. Und das wären Mitmachmöglichkeiten, bei denen auch ein etwas größeres Publikum mitmachen kann. Und was ich total fruchtbar finde, ist die Möglichkeit, all diese Fragen tatsächlich auch strukturiert nochmal zusammenzufassen. Ja, da sind es die jetzt zur Verfügung stehenden Tools wie ChatGPT, die bei einer Kategorisierung unglaublich helfen können. Denn die Themen, die kommen ja nicht immer nur top-down aus dem Berliner Raumschiff bitte nach unten, sondern wenn Sie versuchen helfen, diese Themen der Menschen zu kategorisieren, ergeben sich völlig neue Aspekte.
Interessant, Herr Blum. Ich habe jetzt aufgeschrieben und ich nehme es gerne mit, weil ein anderer Kollege, ein Abteilungsleiter dafür zuständig ist. Das Call-In-Format zum Beispiel kontrovers ist ja mit Hörerbeteiligung, aber Sie hätten es gerne noch strukturierter und am liebsten draußen und abends, richtig?
Nicht nur abends. Also ich kann es mir nur sehr selten ermöglichen, mich dort auch mal aktiv zu beteiligen. Das ist mir in der Tat auch letztens mal gelungen, setzt aber voraus, dass ich zufällig eine Sitzungspause habe in meinem Arbeitsalltag. Wenn Sie daran interessiert sind, strukturell andere Menschen zu bewegen, wie wollen Sie denn, dass sich ein Schüler einwählt zu einem solchen Thema? Er sitzt doch in der Schule, das geht nicht montags um 10.
Wir haben in der Pandemiezeit solche Sendungen gehabt, und hatten die Möglichkeit zu streamen. Also Studio 9 vom Schwesterprogramm Deutschlandfunk Kultur, das wurde gestreamt, nicht vor Ort. Das ist ja Ihr Wunsch, dass wir eher vor Ort sind. Aber das war das, was Sie eigentlich ansprachen, das war viel niederschwelliger, weil man dann im Chat quasi in die Diskussion eingreifen konnte, mit der Hoffnung natürlich, dass es aufgenommen wurde, aber es war niederschwelliger, wie wir so sagen, als zum Telefonhörer zu greifen, anzurufen. Eine Frage wird aufgenommen und dann wird der Hörende zurückgerufen.
Ja, vollkommen richtig. Und wenn Sie es, ich versuche es nochmal, noch einen Schritt schicker machen wollen, dann nutzen Sie ein Tool wie ChatGPT, nehmen die Inhalte auf, lassen das Tool die Inhalte für Sie strukturieren und Sie sehen die Cluster der Fragen und können sich daraus auch im Gespräch direkt online weiterentwickeln mit Ihren Gästen.
Gibt es eine Arbeitsgruppe, die schon daran arbeitet hier? Ich wüsste es jetzt gerade nicht, aber ich würde gerne mal den Ralf Krauter fragen, der gerade den neuen Podcast KI Verstehen gelauncht hat. Also du hast gerade was aufgeschrieben und mitgenommen. Ich frage mal den Ralf Krauter. Klingt spannend. Also weil das ja doch immer eine Herausforderung ist, eben diese Masse so zu kanalisieren und zu strukturieren, dass man dann direkt wieder die Volley nehmen kann und in die Sendung zurückspielt. Ne?
Ja, genau. Und wenn ich jetzt noch darf, Sie fragten mich, Herr Beuting, Stellungnahme zu dem, was Alexander von Streit sagte. ich glaube schon, dass wir da ein Stück weiter sind. Und ich unterstelle Journalisten mit ihrer doch berufsbedingten Neugierde, dass sie eher offen sind für neue Formate. Und deshalb sehe ich da gar nicht so sehr ein sich einigeln oder sogar auch nur die Gefahr dafür, sondern ich unterstelle, vermute, eine durchaus größere Offenheit, die digitalen Formate zu nutzen.
Ja, ich weiß, vielleicht haben wir Ihren Einwand ja auch noch nicht ganz verstanden, Herr von Streit. Ich fand den ganz spannend, weil da geht es ja auch so ein bisschen um so eine Haltung. Bin ich der Wissende, Erklärende mit der letztgültigen Antwort oder bin ich so ein Suchender, ne, der so vielleicht wirklich mit sich so in einem Prozess bewegt, wo Wahrheit erstmal irgendwo am Horizont vielleicht da kurz aufscheint, aber noch lange nicht erreicht ist?
Ja, also ich war vorhin auch erst in der ersten Ausführung tatsächlich, um die Grundlage mal kurz darzustellen. Konkret sehe ich in der journalistischen Arbeit folgende Anforderungen, nämlich, dass wir Geschichten an keiner Stelle als abgeschlossenes Produkt, das einmal publiziert wird, sehen. Das ist ja die Erkenntnis der letzten 10, 20 Jahre sowieso, seit wir digital arbeiten. Aber dass der gesamte Entstehungsprozess und die Zeit danach ein Teil der Geschichte oder der Erzählung sein kann und auch ein Teil des Dialogs. Und um konkret zu sagen, wie wir das bei Krautreporter machen, bevor es eine Recherche gibt, stellen wir Fragen an unsere Community und fragen sie, was sie davon halten oder was denn die wichtigen Aspekte sind. Weil wir wissen, dass in unserer Community, und das gilt für alle Menschen da draußen, immer Menschen sind, die sich im Zweifel sogar besser auskennen in einem Thema als wir selbst und vor allem noch eine andere Perspektive darauf haben. Und wenn man diesen Dialog beginnt, dann geben sich auch andere Geschichten und eine andere Art, wie man Journalismus betreibt. Und die Geschichte, die dann entsteht und vielleicht irgendwo publiziert oder gesendet wird, ist dann auch nur ein weiterer Meilenstein in diesem ganzen Dialogprozess. Denn danach steht aber vielleicht etwas, was uns ein Stück weiterbringt. Eine Erkenntnis, eine Faktenlage, eine Einordnung, eine Analyse, mit der wir alle als Gesellschaft weiterarbeiten können. Und das aufzunehmen, ist wahnsinnig interessant, auch aus journalistischer Sicht. Und das gibt es natürlich ja auch schon immer, dass man sich guckt, gibt es noch ein Follow-up, kann man noch einen Weiterdreh von der Geschichte machen. Aber das ist ein anderes Verständnis. Wenn man sagt, die Geschichte endet eigentlich erst dann, wenn es kein Gespräch mehr dazu gibt, dann geht man, glaube ich, ein bisschen anders an den Journalismus am Ran. Und ich denke, dass da sehr viel Potenzial einfach noch ist. Und ich wollte auch gar nicht irgendwelchen Journalistengenerationen, ich bin übrigens auch ältere Generation, Jahrgang 70, unterstellen, dass sie sich einigeln und entfremdet sind von den Menschen da draußen. Das glaube ich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich könnte mir nur vorstellen, und ich habe es auch in meiner Praxis erlebt, dass in vielen Medienhäusern und auch in vielen Köpfen von Journalistinnen eine Denke da ist, die sich noch ein bisschen dagegen sperrt, sich zu öffnen und die Rolle zu wechseln und vielleicht zu sagen, ich bin als Journalistin heutzutage mehr Moderator, Moderatorin oder ich kuratiere, was da draußen ist. Ich bin Gesprächspartnerin von Menschen und dadurch bringen wir die Themen weiter. Ich weiß, das ist keine klassische Journalismus-Perspektive, die ich da zeichne. Ich glaube aber, dass wir zu einer neuen Haltung da eben kommen müssen.
Was mich noch mal interessieren würde, wäre so, Herr Alexander von Streit, ich habe das Gefühl, wir kämpfen hier, wir schwimmen hier so ein bisschen gegen den Strom. Da gibt es Tendenzen, Sie haben das angesprochen, diese Form der Digitalisierung, Atomisierung, also es gibt immer mehr kleine Gruppen. Also haben wir denn überhaupt eine Chance, dagegen anzuschwimmen oder ist gegen Anschwimmen vielleicht auch hier die falsche Metapher?
Ja, also das Gegenanschwimmen ist auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht die richtige Metapher, weil da kann man nur verlieren. Also wenn die Strömung zu stark ist, dann kann man das eine Zeit lang machen, aber irgendwann ist man entkräftigt und treibt dann auch mit. Deswegen im Sinne einer digitalen Resilienz in dieser ganzen Transformationsphase und neuen Welt, die sich dahinter eröffnet, wäre es, glaube ich, viel wichtiger, sich darüber klar zu werden, wie sich die Dinge verändern, wie die eigene Bedeutung sich verändert und dann in diesen Fluss tatsächlich seinen Weg zu finden. Es ist ja nicht so, dass Journalistinnen nichts zu bieten haben. Es ist aber so, dass wir als Berufsstand etwas unter Bedrängnis geraten sind. Also wir sind nicht mehr in dieser Bedeutungsfunktion gesellschaftlich wie vor 40 Jahren. Wir sind inhaltlich natürlich wahnsinnig wichtig, aber wir werden von Medienkonsumentinnen nicht so in dieser Vollständigkeit genutzt, wie das früher war. Das heißt, es gibt einfach überall Informationen, es gibt überall Inhalte und es gibt auch neue Leuchttürme und Vertrauenspersonen, Vertrauensmarken, an die sich die Menschen wenden, wenn sie informiert werden wollen. Und Herr Blum sagte ja vorhin, Jung und Naiv, ein Video-Interview-Format. Thilo Jung war ja auch am Anfang Teil der Krautreporter. Das ist tatsächlich schon der eine Schritt weiter. Das ist abseits von normalen Medienmarken. Es ist eine eigene Medienmarke, die sich da gebildet hat oder entstanden ist mit sehr, sehr vielen Leuten, die zusehen und sich daran beteiligen. Der Deutschlandfunk ist genauso wie die Zeit oder der Spiegel oder die Lausitzer Rundschau nicht mehr in der Pole Position automatisch. Wir müssen uns in dem Medienmix behaupten und das können wir, glaube ich, nur, wenn wir ein gutes Angebot machen in diesem neuen Medienmix. Und das meine ich damit, dass wir nicht dagegen anschwimmen können, sondern wir müssen uns mitbewegen in dem Strom und da die richtige Schwimmtechnik finden.
Ob das hier, was wir jetzt hier heute gemacht und gehört haben, auch Teil dieses guten Angebots ist, das muss ja vielleicht jeder selbst entscheiden. Ich habe unheimlich viel gelernt. Rausgehen, sagt Herr Blum, vielleicht auch mal die KI einsetzen, wenn man Angst hat vor zu viel Input von außen. Mehr zuhören, Recherchen oder Produkte eher als Prozess sehen. Das waren alles interessante Aspekte, für die ich mich bei Ihnen bedanke. Und das letzte Wort haben Sie, Herr Blum.
Ja, ich möchte mich auch bedanken. Diese Diskussion fand ich unglaublich bereichernd. Ich habe auch den Eindruck, dass der ein oder andere Impuls durchaus auch mitgenommen wird. Ich würde mich freuen. Ganz vielen Dank.
Dankeschön, Herr Blum. Ich darf Ihnen wirklich versichern, Sie haben mich zum Nachdenken gebracht. Wir werden uns dieser Themen annehmen. Ich persönlich werde meine Zurückhaltung gegenüber der KI etwas zurückschrauben. Ich bin dann noch etwas zurückhaltend. Und ich kann nur sagen, wir können es gemeinsam schaffen, die Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk, von Deutschlandfunk Kultur und von Deutschlandfunk Nova, weil wir auf die Art und Weise uns eigentlich die Kräfte bündeln können.
Das war Nachredaktionsschluss. Heute zum Thema Raus aus der Blase, warum öffentlich-rechtlicher Rundfunk sich neue Zielgruppen erschließen muss. Mit dabei waren Alexander von Streit, Gründer der Krautreporter und des Voker-Instituts für digitale Resilienz, unser Hörer Andreas Blum aus Wuppertal und Barbara Roth, Ressortleiterin Länder des Deutschlandfunks. Mein Name ist Stefan Beuting und wir haben gerade so viel über Dialog und Rückkanäle gesprochen und dass wir näher an Sie rankommen müssen. Helfen Sie uns dabei und schreiben Sie uns doch einfach mal, wenn Sie eine Frage haben oder eine Kritik oder eine Anregung rund um Medien, Deutschlandfunk, all das an nachredaktionsschluss@deutschlandradio.de, nachredaktionsschluss in einem Wort @deutschlandradio.de. Danke fürs Zuhören. Ciao.